Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu Dexibit Weiterbildung Allgemeinmedizin. Mein Name ist Moritz Paar, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und selbst als Weiterbilder tätig und begrüße an dieser Stelle wie immer meinen lieben Kollegen Daniel Steinbach.
Danke, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Arzt in Weiterbildung und arbeite aktuell in der Forschung. Dieser Podcast hier ist so eine Art Mitschnitt, wenn ich Moritz anrufen muss und mal wieder nachfrage, wie es in der Praxis denn so eigentlich läuft. Unser heutiges Thema sind die chronischen, nicht tumorbedingten Schmerzen. Moritz, Schmerzen im Allgemeinen sind ja auch ziemlich häufig, so als Beratungsanlass. Viele PatientInnen leiden da an chronischen Schmerzen. Und ich würde eigentlich dich als allererstes gerne mal fragen, wie ist das mit dem Wording? Also was sind eigentlich chronische Schmerzen?
Ja, zunächst mal muss man sagen, Schmerzen sind immer subjektiv. Also man muss sie immer ernst nehmen, auch wenn man jetzt keine direkte Ursache findet. Und die schöne DGAM-Leitlinie sagt dazu, bei Schmerzen, die mehr als 3 Monate bestehen, sollte man auch die Diagnose chronischer Schmerz stellen und kodieren. Und insbesondere Patientinnen, die älter als 50 Jahre alt sind, sollten proaktiv nach Schmerzen und Schmerzmitteleinnahme gefragt werden, um auch mögliche Interaktionen oder Kontraindikationen bei der Medikamenteneinnahme und Verordnung herauszufinden. Ich würde vorschlagen, wir sprechen jetzt heute insbesondere über die nicht tumorbedingten chronischen Schmerzen, weil das Thema sonst den Rahmen ziemlich sprengen würde.
Ja, sehr gut. Die meinte ich eigentlich auch. Zum Einsteigen finde ich immer so eine Einteilung ganz praktisch, um eine Übersicht zu bekommen. Vielleicht können wir da mal starten. Wie würdest du das denn bei chronischen Schmerzen machen?
Ja, man kann auf vielfältige Weise einteilen, grundsätzlich natürlich nach der Dauer, der Intensität, dem Ursprung der Schmerzen oder dem Schmerzcharakter. Ich würde jetzt in der Praxis versuchen, am Anfang erstmal auf Basis von Anamnese und körperlicher Untersuchung eine Zuordnung vorzunehmen im pathogenetischen Sinne. Dabei kann man primäre und sekundäre Schmerzsyndrome unterscheiden und dann gibt es da auch noch jeweils Untergruppen.
Genau, da gibt es doch so noziplastische, neuropathische, psychogene Schmerzen. Das meinst du, oder?
Ja, exakt. Die Definitionen sind teilweise ein bisschen sperrig, aber man kann so ein bisschen vereinfacht sagen, primäre Schmerzsyndrome haben den Schmerz als eigenständige Erkrankung und die sekundären Schmerzsyndrome haben den Schmerz als Folge einer Grunderkrankung. Wenn wir jetzt erstmal die primären angucken, also Schmerz als eigenständige Erkrankung, dann hat man da die 2 Hauptgruppen noziplastisch und psychogen. Noziplastisch heißt, die Schmerzrezeptoren, die Nozizeptoren sind hypersensibilisiert, also sehr empfänglich für Schmerzwahrnehmung, aber es gibt keinen nachweisbaren Gewebeschaden, also zum Beispiel so nicht spezifischer Rückenschmerz, Fibromyalgiesyndrome, primäre Kopfschmerzen oder sowas. Die anderen primären Schmerzsyndrome, also die psychogen, haben häufig psychische Traumata zur Grundlage oder entwicklungspsychologische Störungen, also zum Beispiel eine somatoforme Schmerzstörung wäre da ein klassisches Beispiel. Und wenn wir dem jetzt gegenüber die andere große Gruppe, nämlich die sekundären Schmerzsyndrome, stellen, dann haben wir da auch wieder 2 Unterformen, einmal die nozizeptiven und einmal die neuropathischen. Nozizeptiv wäre eine Aktivierung der Schmerzrezeptoren durch eine Gewebeschädigung, also zum Beispiel hat man eine periphere arterielle Verschlusserkrankung oder rheumatische Erkrankung, entzündliche Erkrankung, Endometriose. Dadurch sind die Nozizeptoren eben hypersensitiv und diese nozizeptiven Schmerzen werden halt als solche wahrgenommen. Und die 2. große Gruppe sind die neuropathischen. Da hat man, das ist eigentlich ein Klassiker ja auch in der Praxis, also eine nachweisbare Nervenschädigung, zum Beispiel durch eine diabetische Polyneuropathie oder ein Wurzelkompressionssyndrom im Rücken oder auch Neuralgien, also zum Beispiel nach einer Herpes-Zoster-Infektion oder Trigeminus-Neuralgie. Und was man vielleicht wirklich mitnehmen sollte neben dieser Einteilung primär und sekundär und Schmerz als eigenständige Erkrankung, Schmerz als Folge einer Erkrankung ist, dass am häufigsten der sogenannte Mixed Pain vorliegt. Das heißt, Anteile sowohl nozizeptiv als auch neuropathischer Genese.
Jetzt habe ich schon eine ganz gute Übersicht so thematisch, wie ich das Ganze einordnen kann. Dann gibt es ja aber auch noch die Intensität, also wie schmerzhaft ist das Ganze. Ich kenne das früher noch so aus der Anästhesie mit dieser visuellen Analogskala oder beziehungsweise 0 bis 10. Das ist immer noch Standard, oder?
Ja, richtig. Also wir brauchen ja irgendwie ein Instrument, um das subjektive Empfinden, wie eingangs gesagt, ein bisschen zu objektivieren und vor allem auch im Verlauf zu beurteilen. Das kann ich halt entweder, wie du schon gesagt hast, mit so einer visuellen Analogskala machen, mit so einem Smiley-Gesicht von 0 kein Schmerz bis zur Markierung 10 stärkster vorstellbarer Schmerz, und dann ist das Gesicht eben je nach Schmerzempfinden verzerrter. Oder ich mache eine numerische Analogskala, wo ich einfach sage, Schmerzen zwischen 0 und 10. 0 ist gar kein Schmerz und 10 ist eben ein Todesschmerz, das schlimmste vorstellbare Schmerz. Und dann sollen die Patienten einschätzen, wo sie liegen. Gibt auch noch andere, aber was halt eigentlich das Wichtigste ist, ich sollte mich für eine Sache entscheiden und die dann auch im Verlauf weiter nutzen, damit ich wirklich vergleichen kann und kontrollieren kann, wie entwickeln sich die Schmerzen. Und das ist mit diesen Skalen halt eigentlich ganz einfach machbar.
Für alle, die schon unsere letzten Folgen gehört haben, sie haben ja mitbekommen, dass bei der Müdigkeit einfach extrem viele Ursachen möglich sind. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt hier wieder so ein Thema. Stimmt das? Also sind chronische Schmerzen auch so mannigfaltig wie die Müdigkeit?
Ja, absolut. Also allein anhand der Einteilung haben wir ja eben schon gesehen, wie viele mögliche Ursachen, das war ja nur eine kleine Auswahl, da in Frage kommen. Es sind halt sehr viele, sehr verschiedene. Und was hier dazu kommt, ist, dass diese Chronifizierung, also diese langanhaltende Dauer, oft das Ganze auch noch verstärkt. Das heißt, dass auch die Schmerzwahrnehmung sich verändert und die Faktoren, die das eben beeinflussen. Und je länger das halt dauert, desto schwieriger ist es oft, aus dieser Erkrankung herauszukommen. Und vor allem ist es halt sehr herausfordernd, die Faktoren erstmal zu identifizieren. Wir hatten ja auch bei der Müdigkeit schon drüber gesprochen, dass wir immer biologische, psychologische, soziale Einflussfaktoren auf das Symptom eben haben. Und hier ist es natürlich beim Schmerzerleben auch so. Je nachdem, wie diese ganzen genannten Faktoren anhand des biopsychosozialen Modells eben auf den Patienten, die Patientin einwirken, kann sich halt auch die Schmerzwahrnehmung verändern.
Dann sind wir ja eigentlich schon bei der Anamnese. Jetzt habe ich die Antwort auf meine Frage nach 0 bis 10 beziehungsweise mit den Smileys schon bekommen. Gibt es noch andere Must-Haves, also noch ganz andere wichtige Fakten, die ich erfragen muss?
Ja, also die strukturierte Schmerzanamnese kann man unterstützen durch so Fragebögen, die man zum Beispiel nutzen kann, die standardisiert sind, die Patientinnen vielleicht auch schon mal im Wartezimmer vorausfüllen. Das sollte man zumindest am Anfang mal einmal machen, damit man halt die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass man was übersieht. Und außerdem ist es halt auch wichtig, auch das hatten wir ja schon im Zusammenhang bei der Müdigkeit, dass man auch an Co-Erkrankungen wie Angst oder Depression denkt und die entsprechend halt auch mit den Fragebögen, die wir ja auch schon mal angesprochen hatten, zum Beispiel GAD7 oder PHQ9, dass man die auch erfragt, um zu gucken, ob das nicht vielleicht eine Ursache oder auch eine Folge der Schmerzen sein könnte oder ein verstärkender Faktor. Und dann ist es natürlich so, wenn du nach Must-Haves fragst, weiterführende Untersuchungen sollte man vor allem dann machen, wenn man den Hinweis hat, dass irgendwo eine Organpathologie vorliegt oder halt Red Flags da sind. Aber man sollte sozusagen nicht nur um etwas zu machen, da Diagnostik machen. Und auch wenn Befunde schon lange zurückliegend sind, also ein Patient sagt, ich habe Rückenschmerzen und hatte aber irgendwie vor 5 Jahren das letzte MRT, dann heißt das nicht automatisch, dass das eine Indikation ist, jetzt wieder eine Untersuchung zu machen, sondern nur, wenn ich wirklich einen Hinweis habe, dass man da genauer nachschauen sollte.
Gut, dann schließt sich jetzt bei mir die Frage an, was ist relevant, was ist nicht relevant? Stichwort Red Flags. Welche würdest du denn da als relevant ansehen?
Ja, also erstmal allgemein ist es ja schon so in der Praxis, dass wir immer versuchen sollten, wenn wir jetzt bei einem Beratungsanlass einen Patienten, eine Patientin vor uns haben, dass wir gucken, gibt es hier überhaupt Hinweise für Red Flags, wo wir jetzt aktiv werden müssen. Die Gefahr ist ja bei chronischen Erkrankungen oder zum Beispiel auch chronischen Schmerz immer eben, dass dann man denkt, ja, hat der Patient, die Patientin ja eh schon immer so lang, ja, ist ja auch eh immer das Gleiche, so ein bisschen, das ist ja auch so dieser Bias, den man dann im Kopf hat, aber dass man immer wieder von neu abfragt, auch Sensibilitätsstörungen, Durchblutungsstörungen, irgendwie ein Trauma gehabt oder eine andere Art von Schmerz, ja. Wir würden die jetzt nicht alle runterrattern. Da gibt's, wie gesagt, eine schöne Leitlinie zu, da gibt's auch schöne Artikel zu, die wir auch verlinken. Aber Hinweise auf eine schwere Infektionserkrankung zum Beispiel. Ja, wenn jetzt jemand chronische Nackenschmerzen hat, kann es trotzdem sein, wenn er jetzt plötzlich eine Nackensteifigkeit hat oder hohes Fieber, dass da auch eine Infektion hintersteckt. Wenn die Schmerzen ganz plötzlich stärkste, unkontrollierbare Form annehmen oder eine ganz neue Art von Schmerzen haben, dann sollte man natürlich auch sagen, vielleicht ist da irgendwo auch eine Organpathologie, eine Infektion, eine Verletzung, eine Nervenkompression, was auch immer. Also gerade so ein Satz, wenn Patientinnen sagen, so einen Schmerz wie den hatte ich noch nie, also insbesondere irgendwie Kopfschmerzen oder auch so Bauchschmerzen, da muss man natürlich hellhörig werden.
So ganz, ganz starke Schmerzen, das kenne ich auch noch aus meiner Zeit in der Notaufnahme, auch Stichwort Vernichtungsschmerz. Das war aber zugegeben auch da schon relativ selten. Wie häufig passiert das denn in der Hausarztpraxis?
Also ich kann jetzt meine persönliche Erfahrung darlegen, das ist natürlich in der Praxis selten. Ich hatte schon mal den Fall einer Blinddarmperforation, die akut in der Praxis sich vorgestellt hat. Ich hatte auch schon mal Harnleitersteine, wo die Leute wirklich extrem schmerzgeplagt waren und dann auch tatsächlich wir vor Ort intravenös schon Schmerzmittel gegeben haben und dann den Rettungswagen gerufen. Sonst, wenn man das jetzt weiterspielt, was könnten das noch für Fälle sein in der Praxis? Natürlich kann es sein, dass da Patienten kommen mit einer Vigilanzminderung oder neu aufgetretenen neurologischen Defiziten, zum Beispiel als Hinweis auf eine Gefäßpathologie, also eine Ischämie im Bein zum Beispiel oder ein Kauder-Syndrom, also ein Notfall, wo die Nervenwurzeln des unteren Rückenmarks geschädigt sind. Das wären ja auch natürlich Red Flags. Ich habe dazu selber in meiner Weiterbildung, das ist jetzt aus der Kategorie eigene Tipps, also nichts mit Evidenz, sondern eher sowas aus eigener Erfahrung für den Alltag, so eine Eselsbrücke von meinem Weiterbilder gelernt zu den Red Flags im Allgemeinen. Das kann manchmal im stressigen Alltag helfen. An Gin Tonic denken. Bitte nicht daran, den zu trinken, sondern Gin, also G für Gefäßbereich, I für Infektiologiebereich, N für Neurologiebereich als Ursachen und das T von Tonic für die toxischen Ursachen, also Alkoholintoxikation, Tumorerkrankung. Und mit diesem Gin-Tee, Gin-Tonic, hat man dann sozusagen relativ schnell nochmal im Kopf durchgespielt, könnte es irgendwie was mit Gefäßen zusammenhängendes sein, könnte es was Infektiologisches sein, könnte es aus dem neurologischen Bereich kommen oder eben aus diesen T-Ursachen wie toxisch Tumor, dass man einfach in der Schnelle, auch in so einer Situation, wo man natürlich vielleicht, wenn Patienten es wirklich schlecht geht, man selber vielleicht auch gerade gestresst ist oder das so aus dem Nichts in der Sprechstunde kommt, das ist ja dann manchmal so, wenn dann die MFA reinkommt und sagt, hier ist einer, dem geht's ganz schlecht oder so, oder dass man dann so ein bisschen sich sortiert bekommt.
Gin Tonic, ich liebe es. Also Gefäße, Infektiologie, Neurologie und dann Tee, so Tumor und toxisch. Okay, cool, das merke ich mir. Anderes Thema, wenn man das dann alles abfragt, dann schenkt man den Schmerzen ja schon ganz schön viel Aufmerksamkeit. Das war jetzt nochmal so ein Gedanke von mir. Das kann ja auch mal nach hinten losgehen. Also so Stichwort Fixierung auf die Beschwerden. Wie handhabst du das?
Also du hast natürlich total recht. Der Faktor Chronifizierung und Fixierung der Patientin auf Befunde ist ein großes Thema bei chronischen Schmerzen. Dieses Schmerztagebuch, was man auch den Patienten empfiehlt, um Schmerzen besser einzuordnen und vor allem, das finde ich, ist der ganz wichtige Punkt, zu gucken, was hilft, um die Schmerzen zu lindern. Also diese positive Annäherung, konstruktive Annäherung, dass Patienten sich darauf eher fixieren, was kann ich machen, um den Schmerz zu lindern, in Aktivierung zu kommen. Das hilft eben, weg von unnötiger Diagnostik zu kommen, weil die Patientinnen ja oft verständlicherweise einen Leidensdruck haben und dann sich erhoffen durch Diagnostik, dass man irgendwas findet, was man behandeln kann. Also das erlebe ich ganz oft, dass dann gesagt wird, können wir nicht mal da ein Röntgen machen oder ein MRT oder CT oder was auch immer, damit vielleicht dann dieses oder jenes rauskommt, was man dann behandeln kann. Und da ist es halt einfach ganz wichtig, wenn man auch jetzt so in die breite Praxislandschaft schaut, dass man natürlich sagen muss, es wird zu viel unnötige Diagnostik gemacht, aus der keine Konsequenz gezogen wird. Und es wird leider auch oft im Krankenhaus so beigebracht, weil es da ja darum geht, möglichst alles zu erfassen, möglichst alles auszuschließen. Und da macht man riesige Laborpaletten, ganz viel Bildgebung. Und die Kunst ist ja eigentlich, gemäß Wirtschaftlichkeitsgebot, gemäß auch dem, dass man wirklich eine therapeutische Konsequenz zieht, dass man sagt, ich mache nur dann Diagnostik, wenn es wirklich medizinisch sinnvoll und notwendig ist, Ich möchte mal ein Beispiel nennen, also weil das sehr häufig ist, chronische Rückenschmerzen. Wenn man da jetzt keine Red Flags hat, also keine Paresen, keine eindeutige Schwäche, Gefühlsstörung, Taubheit, positive Nervenkompressionszeichen oder sowas, da muss man auch kein MRT veranlassen, weil man hat keine Konsequenz daraus. Sondern es ist eher so, dass die im Zweifel eh schon bestehenden degenerativen Veränderungen im schlimmsten Fall vom Patienten noch als Entschuldigung genommen werden könnten, sich nicht weiter zu mobilisieren oder aktivieren. Das ist jetzt spitz formuliert, aber die Message sollte sein, Diagnostik mache ich nur dann, wenn ich wirklich eine Red Flag habe oder es sein muss oder wenn ich mir daraus eine therapeutische Konsequenz erhoffe. Wenn ich weiß, jemand ist zum Beispiel vielleicht eh eher wenig mobil, hat eine schlechte Haltung, hat chronische zum Beispiel Rückenbeschwerden, hat keine neu aufgetretenen Defizite oder ähnliches, warum sollte ich dann zum Beispiel ein MRT machen? Und im Zweifel ist es dann so, dass dann der Radiologe, die Radiologin ganz detaillierte Sachen beschreibt, wo der Patient, die Patientin sagt, ja, das und das und das, aber was können wir denn da machen? Und dann ist man in dieser Spirale, wird dann vielleicht unnötigerweise irgendwo eine Injektionstherapie gemacht oder sogar im schlimmsten Fall eine Operation, die nicht nötig ist. Und das wollen wir natürlich verhindern.
Also Beruhigung durch Diagnostik ist eigentlich jetzt ziemlich fehl am Platz. Das nehme ich jetzt mal so mit. Und dann geht's ja so Richtung eher ganzheitliche Ansätze, wenn ich dich da richtig verstehe. Und wahrscheinlich auch gute Aufklärung, nehme ich an. Richtig?
Ja, das ist total richtig. Das haben wir ja oft auch schon im Rahmen unserer Podcast-Folgen gesagt. Das ist natürlich was Zeit kostet, die unserem Gesundheitssystem leider auch nicht immer so vergütet wird, diese sprechende Medizin. Aber je mehr wir natürlich da die Chance haben, Patienten auch Zusammenhänge zu erklären, desto besser. Und vereinfacht gesagt könnte man das Vorgehen so in 5 Punkte einteilen. Also zunächst mal behandelbare Ursachen versuchen rauszufinden und wenn man was findet, die dann auch spezifisch behandeln. Dann das, was du gerade angesprochen hast, also Aufklärung, Edukation, die Patientinnen darüber informieren, dass eine Erkrankung oder auch Schmerzen chronisch sein können, dass das eben sehr viele Faktoren gibt, die das beeinflussen, bio, psychosozial, ja, wie wird der Schmerz erlebt. Dann, dass es halt auch Sinn oder Unsinn einer weiteren Diagnostik gibt, also vielleicht auch manchmal sicher besser sein kann, auf weitere Diagnostik zu verzichten. Dann auch über Behandlungsmethoden zu sprechen, weil ja Patientinnen oft auch Erwartungen mit einbringen. Also, dass sie sagen, könnte man da nicht mal was reinspritzen oder dieses oder jenes machen, dass man da auch sagt, ja, aber was sind auch Vor- und Nachteile? Aber dieses Aufklären ist mitunter fast die wichtigste Therapie für das Selbstmanagement. So, und dann kommt als Drittes, dass man individuelle und realistische Ziele, ja, dieses realistisch ist ganz, ganz wichtig, für die Schmerzbehandlung vereinbart. Also man kann das nicht nach Schema F machen. Man muss gucken, was hat man für eine Patientin vor sich, was kann die überhaupt an Aktivierung, Mobilisierung umsetzen, vertragen und so weiter. Damit man wegkommt von dieser einseitigen Fokussierung auf Behandlung der Schmerzintensität, sondern mehr einen ganzheitlichen Ansatz hat, wie kommt jemand überhaupt mehr in der Aktivierung, fühlt sich dadurch auch besser, fühlt sich selbstwirksamer und kann vielleicht dann auch wieder mehr sich auf positive Dinge konzentrieren. Dann als vierten Punkt nochmal ganz wichtig, die nicht medikamentösen Maßnahmen und auch das Selbstmanagement sollte an erster Stelle stehen. Und als fünftes, körperliche Aktivität ist die Basis einer evidenzbasierten Therapie, sagt auch die Leitlinie. Das kann man nicht häufig genug sagen und man sollte da auch erstmal ganz langsam anfangen, Patienten nicht überfordern und gucken, was ist umsetzbar, was tut gut.
Okay, ich fasse nochmal für mich zusammen. Punkt 1 Ursachen, Punkt 2 Edukation, Punkt 3 realistische Ziele, Punkt 4 Selbstmanagement und fünftens dann körperliche Aktivität.
Ja, würde ich dem so zustimmen.
Wenn ich damit jetzt nicht weiterkomme mit den 5 Punkten, also ich sag mal bei den hartnäckigen Fällen, was mache ich da?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich würde mich jetzt davor hüten zu sagen, wir machen immer das eine, weil das würde dem individuellen Ansatz nicht gerecht. Also man kann natürlich überlegen, kenne ich gute Schmerztherapeuten, Therapeutinnen, zu denen ich mal Patienten schicken kann? Kenne ich gute Physiotherapeutinnen, vielleicht Ergotherapeutinnen? Es gibt Praxen, die auch multimodale Schmerz Behandlungsprogramme anbieten. Es gibt auch Kliniken mit speziellen Schmerzstationen, die interdisziplinär arbeiten. Eventuell könnte auch eine Reha-Maßnahme helfen oder Reha-Sport. Ja. Vielleicht nochmal ein Tipp aus der Praxis zu dem Thema Physiotherapie. Wenn man Patientinnen hat, die älter sind als 70 Jahre und chronische Schmerzen haben, also wir haben ja gesagt, länger als 3 Monate anhaltend, dann kann man die Diagnose stellen, sollte das auch mit einer Skala zumindest mal validieren. Dann kann man budgetneutral auch Physiotherapie verordnen. Dazu gibt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung eine spezielle Liste, Diagnoseliste langfristiger Heilmittelbedarf, besonderer Verordnungsbedarf. Jetzt von Stand 1. Januar 2025 haben wir auch verlinkt. Da findet man das für die chronischen Schmerzen entsprechend auch bei Patienten über 70 Jahren als Verordnungsmöglichkeit.
Und um nochmal auf die hartnäckigen Fälle zurückzukommen, die sollten dann schon auch regelmäßig einbestellt werden, oder?
Genau, das ist wichtig. Regelmäßige geplante Termine, die unabhängig sind von akuten Schmerzexazerbationen. Warum ist das wichtig? Weil wir dann ein bisschen auch dem zuvorkommen, dass die Patienten immer kommen, wenn es ganz schlimm ist und gar nicht mehr geht und dann auch einen hohen Leidensdruck haben, sondern dass sie das Gefühl haben, sie werden regelmäßig von ihrer Hausärztin, von ihrem Hausarzt da auch gesehen, begleitet, es wird geguckt und wir erwischen sie dann auch mal in besseren Phasen, wo wir sie bestärken können in dem, was sie vielleicht schon erreicht haben.
Jetzt muss ich nochmal den Elefanten im Raum ansprechen. Ich bin sehr auf deine Antwort gespannt. Was ist denn mit Medikamenten?
Ja, das ist ein riesiges, komplexes Thema. Vielleicht grenzen wir das auch erstmal ein bisschen ein. Also man sollte erstmal mit dem Patienten besprechen, bevor man oder wenn man anfängt, eine Schmerztherapie zu machen, einen Zeitrahmen festzulegen, wie lange man das versucht. Dann sollte man gucken, dass man die Verordnungshäufigkeiten und die Mengen bei jeder Rezeptausstellung auch überprüft, dass da nicht unkontrolliert immer irgendwie weiter verordnet wird. Und bei Patientinnen, die selber vielleicht kognitiv auch nicht so in der Lage sind, das umzusetzen, muss man natürlich auch Pflegende oder und Angehörige mit in die Anamnese einbeziehen.
Okay, Zeitrahmen abstecken, Verordnungen immer wieder kontrollieren und die Fremdanamnese nicht vergessen. Sind wir wieder bei 3 Punkten. Wir haben es heute mit den Auflistungen, finde ich gut. Wahrscheinlich ist es aber auch ganz gut, nochmal in die Fachinformation reinzuschauen. Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Es ist definitiv sinnvoll, auch in die Fachinformation zu gucken, wenn man sich unsicher ist. Das ist ja auch keine Schande. Insbesondere gibt es Interaktionen noch wegen einer Leber- oder Nierenfunktionseinschränkung. Vielleicht als kleinen Tipp auch dazu, die Seite dosing.de, die haben wir auch verlinkt, ist sehr hilfreich, wenn Patientinnen eine eingeschränkte Nierenfunktion haben und wir dann eben nachschauen, ob Analgetika oder auch andere Medikamente in der Dosis angepasst werden müssen. Also da ruhig mal vorbeischauen.
Ja, ich glaube, das kennen ganz viele, oder? Also ich bin damit auch groß geworden mit dosing.de. Sehr hilfreich für alle, die es noch nicht kennen, gerne mal da vorbeischauen. Jetzt sind wir bei den Medikamenten, wir sind bei der Schmerztherapie. Da gibt es ja dieses WHO-Stufenschema. Hältst du dich daran?
Also, ja, es gibt das WHO-Schema. Daran sollte man sich auch prinzipiell orientieren. Aber es geht ja darum, dass wir individuelle Therapiewege wählen und dass wir auch versuchen, Opioid-Analgetika möglichst sparsam und nur, wenn die Schmerzen gar nicht anders zu beherrschen sind, einzusetzen. Also nochmal, wir reden jetzt ja gerade von den nicht tumorbedingten Schmerzen, das ist nochmal wichtig zu sagen, also nicht tumorbedingte chronische Schmerzen. Auch bei den Co-Analgetikern sollte man sich an Indikationen Anwendungsdauer halten, da kommen wir später nochmal drauf. Schmerzmittel sind natürlich wichtig, aber es gilt immer so wenig wie möglich, so viel wie nötig, Kontrollintervalle einbauen, gute Aufklärung an die Indikation halten. Vielleicht sei auch nochmal der rote Handbrief zu Metamizol einmal erwähnt. Da ist also auch manchmal Vorsicht geboten. Da geht es um das Risiko von einer Agranulozytose oder Frühsymptome wie Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen, die eben auftreten könnten als Hinweis auf eine Infektion unter dem Schmerzmittel. Den Brief haben wir auch verlinkt.
Das ist dann natürlich schon ziemlich speziell. Jetzt nochmal zum Allgemeinen, also zur normalen, allgemeinen Vorgehensweise. Wahrscheinlich wollen viele doch schon so eine Orientierungshilfe haben bei einer medikamentösen Therapie. Oder? Also könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Also im Alltag könnte man natürlich in die verlinkten Deximed-Artikel schauen oder in die verlinkte DGAM-Kurzversion als Handlungsempfehlung. Die ist auch sehr gut. Da stehen auch nochmal die Dosierungen für die Wirkstoffe drin. Die werden wir jetzt nicht nochmal wiedergeben, weil das ist auch zum Hören nicht angenehm. Also erster Schritt wäre, wir nehmen nicht Opioid-Analgetika, Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen, Celecoxib oder Metamizol. Wie gesagt, unter Beachtung des roten Handbriefs. Und dann wird es halt spezieller.
Genau, bei neuropathischen Schmerzen dann die Co-Analgetika, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, im zweiten Schritt könnte man bei neuropathischen Schmerzen zum Beispiel alternativ oder auch zusätzlich Antikonvulsiva geben wie Gabapentin oder auch Pregabalin, wobei Gabapentin hat ein niedrigeres Suchtpotenzial als Pregabalin. Vielleicht ist das so dann auch zu bevorzugen. Bei einer Post-Zoster-Neuralgie könnte man zum Beispiel auch Lidocain-Pflaster einsetzen. Ansonsten steht auch in der S1-Handlungsempfehlung der DGAM noch Verweis auf die trizyklischen Antidepressiva, wie zum Beispiel Amitriptylin, was ja so ein bisschen schlafanstoßend ist, antidepressiv wirkt und eben zum Beispiel auch bei neuropathischen Schmerzen eine Wirkung haben kann. Und bei der diabetischen Polyneuropathie könnte man auch selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer wie zum Beispiel Duloxetin erwägen. Auch hier gilt wie immer, da gibt es sicherlich ganz viel Fachexpertise bei ganz vielen Kolleginnen, die uns auch zuhören, noch ganz viele andere Möglichkeiten. Wir haben uns jetzt so auf die wichtigsten erstmal beschränkt. Wenn irgendwo ein manifester Vitaminmangel zum Beispiel vorliegt, kann man den natürlich auch noch ausgleichen. Aber da kommen wir jetzt auch in den Bereich der Sachen, die jetzt nicht unbedingt so breit evident sind, dass wir die hier an der Stelle alle nennen. Wichtig ist eben, dass man, wenn man neuropathische Schmerzen hat, nicht nur konventionelle Schmerzmittel nutzt, sondern eben auch die jetzt schon angesprochenen, wie zum Beispiel Gabapentin oder auch Amitriptylin, mal mit in Erwägung ziehen könnte. Und ich vermute, du willst jetzt wahrscheinlich noch auf die Opioide hinaus.
Genau, ich wollte es gerade fragen. Also das war ja jetzt alles schön und nett, aber bei sehr starken Schmerzen kommt man da ja häufig gar nicht so weit mit.
Ja, also dritter Schritt wäre, wenn das alles nicht hilft, dann kann man natürlich alternativ oder zusätzlich auch mit schwach wirksamen Opioiden arbeiten, zum Beispiel Tilidin. Da hat die retardierte Form vom Tilidin den Vorteil, dass der Wirkstoff langsamer freigesetzt wird, länger wirkt und ein geringeres Suchtpotenzial aufweist als die nicht retardierte Form. Deshalb würde ich persönlich das retardierte Tilidin dann eher bevorzugen. Wie gesagt, auch da Kontraindikationen beachten, gucken, was habe ich für eine Patientin vor mir, wie ist das mit Sturzrisiko, Schwindel, Obstipation, Übelkeit, ne? Und wie gesagt, wenn wir jetzt auch Tilidin noch mit ergänzt haben und es auch nicht funktioniert und auch nicht gut einstellbar ist und wir vielleicht auch nochmal mit einem Schmerztherapeuten uns rückbesprochen haben, wenn wir uns unsicher sind, dann kann man natürlich ein schwaches Opioid wie Tilidin dann weglassen gegen ein starkes Austauschen, zum Beispiel Morphin retardiert. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß, dass da auch in der Praxislandschaft ganz viele Meinungen vorherrschen, ganz viele verschiedene Expertise vorherrscht. Man auch da immer gucken muss, natürlich mit Nierenfunktion, Leberfunktion, Suchtpotenzial. Aber das wäre so grob gesagt ein Vorgehen.
Okay, also zusammengefasst, so die erste Stufe sind so die klassischen Schmerzmittel, die alle kennen, die man sich auch zum Teil selber in der Apotheke holen kann. Schritt 2 sind die individuellen Zusätze und Schritt 3 dann die Welt der Opioide, wobei du vor allem Tilidin empfehlen kannst, also in der retardierten Form. Das klingt ja schon fast ja wie ein Fazit in der Schmerztherapie, aber die ist dann ja doch noch mehr als allein die Analgetika. Kommen wir also zu meiner Lieblingsrubrik, in der Kürze liegt die Würze, zu deinem Fazit. Wie würdest du dein Vorgehen bei der Behandlung oder generell bei dem Management von chronischen Schmerzen zusammenfassen?
Ja, mache ich wie immer sehr gerne. Ich würde kurz noch voranstellen, also ich empfehle jetzt nicht das retardierte Tilidin an sich, sondern das ist halt einfach eine Option, wenn wir nicht weiterkommen, dass ich das retardierte gegenüber dem unretardierten bevorzuge. Vielleicht noch zur Richtigstellung, bevor ich jetzt hier als retardierter Tilidin-Empfehler stehe. Also Zusammenfassung. Chronischer Schmerz ist komplex und in der Regel multifaktoriell. Ich würde es bei den Aufzählungen nochmal belassen. 5 Punkte. Ganz einfach, erster Punkt, wir suchen nach Red Flags und behandeln die, wenn die da sind. Zweiter Punkt, wir versuchen, den Schmerz einzugrenzen unter Berücksichtigung des biopsychosozialen Krankheitsmodells, also Anamnese, Untersuchung, Assessment. Dritter Punkt, sehr wichtig, wir erstellen einen individuellen Behandlungsplan und klären die Patienten auf über die Zusammenhänge. Vierter Punkt, viel wichtiger als alles mit Medikamenten sind die nicht medikamentösen Maßnahmen an erster Stelle, Aktivierung, Bewegung, Tagesstruktur, ausgewogene Ernährung, Nikotinverzicht, Alkoholverzicht und so weiter und ergänzend dann eben medikamentöse Maßnahmen und als letzten Punkt regelmäßig überprüfen, wo wir stehen, also Follow-up machen, Therapien eventuell anpassen, dabei auch immer wieder gucken, gibt es doch vielleicht Red Flags.
Danke dir, Moritz. Das ist echt immer hilfreich und ich habe das Gefühl, in meinem Kopf ist jetzt irgendwie wieder was zusammengekommen, was zusammengehört. Das fühlt sich gut an. Für das heutige Thema haben wir wieder Deximed-Artikel öffentlich zugänglich gemacht, unsere sogenannten Free Links, sind diesmal, glaube ich, 2. Gerne in den Shownotes nachgucken, da sind die verlinkt und da kann man auch nochmal alles nachlesen. Falls Ihnen unser Podcast gefällt, gerne positiv bewerten, abonnieren oder auch empfehlen. Wir danken ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dann.
Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.